Ja, sie sehen, dass es so. Doch, die Macht ist mehr das Thema, ja, nicht wahr? Sexualität, wie wir sie meistens verstehen. Gibt es Fragen für die.
Hervorgerufen wird.
Und darauf bin ich jetzt nicht ein. Also ich dachte auch, weil das also daran schließt eigentlich auch Judith Butler an, also die Hannah berichten.
Genau dieser Zusammenhang ist mir dabei nicht klar geworden. Also nicht unmittelbar, wieso sich das zum Zweck hat, weil also die ganze Zeit nur, also meines Erachtens, also das Kinder zum Starten gemacht.
Ja, das ist richtig. Also Foucault versucht die Ursache zu finden, warum diese Frage der Gesellschaft über der Himmel im Weg bestimmt und sich beschäftigt. Er sagt, die kann nicht einfach nur, die muss irgendwie herkommen. Also diese Frage kann, das ist ja keine angenehme Frage, also sich ständig mit sich selbst zu beschäftigen, ist auch anstrengend und es ist auch nicht sehr viel, also es ist auch nicht sehr, man kommt ja nicht eigentlich zu einer wirklichen Lösung. Hat es mit Sicherheit eben im Christentum, in der Beichte, in der dann auch schon gefragt wurde, aber nachdem die nicht mehr greifen, nachdem eben nach der Aufklärung nicht mehr in der Situation, wie kommt es, dass diese Frage trotzdem noch relevant ist? Und dann kommt Freud und steckt das Deck dann auch wiederum auf, dass es würde dann wieder verschwiegen haben, aber für Foucault sagt eben, wir haben es nicht verschwiegen, wir haben nur in einer anderen Form, also in der wir eben die Sexualität oder den Sex in einen Diskurs gesetzt haben, sozusagen verschleiert, aber es ist ja nicht von der Bildfläche verschwiegen. Und Freud hat eben diese Aufdeckungsarbeit, das was wir auch gemacht haben. Ja, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Also der Staat muss ein Interesse daran haben, so Foucault an dieser Frage, weil der Sex das Bindeglied zwischen der Biopolitik und der Anatomiepolitik ist. Und zwar sagt er, geht die Anatomiepolitik ja auf das individuelle Heil des Einzelnen hier auf der Erde ein, indem das Schule, Krankenhaus, Psychiatrie, Irrenhäuser, da kann ich da schreiben, ob das die Psychiatrie dazuzählt, aber es ist zumindest das Anliegen, dass es da natürlich den einzelnen Menschen besser geht. Und der Biopolitik, die eben, muss man mal kurz wiederholen, sich eben mit Geburtenratschere, Ziffern, Alterskurven, Produktivität im Allgemeinen der Gesellschaft beschäftigt. Und da ist eben Sex nicht ein wichtiges Bindeglied, weil zum einen eben das Wohlsein des Einzelnen den Sex bestimmt, aber auch der Sex eben die Biopolitik, also Geburtenraten, Produktivität und so weiter.
Naja, ich denke, dass man das in einem gewissen Zusammenhang sehen soll, wie Foucault sich überhaupt entwickelt hat. Er hat angefangen mit der Problematik der Psychiatrie, ist weitgehend auch damit verbunden im gesellschaftlichen Bewusstsein. Nach wie vor diese Organisation, die er gegründet hat, die hier vorgenommen hat, eben den Insassen zu helfen, der psychiatrischen Klinik, die funktioniert nach wie vor in Frankreich zum Beispiel und auch zum Teil in
Amerika.
Ja. Ja, damit hat er angefangen. Und das muss man, man muss ja sehen, in welchem zunächst einmal Zusammenhang. Das ist Zusammenhang der Diskussionen, die unter dem Einfluss von Gramsci in erster Linie entstanden ist. Das heißt, der Nachkriegsrevolution, Reflexion darüber, warum so etwas wie ein faschistischer Staat möglich war, warum so etwas wie ein kommunistischer Staat möglich ist und so weiter. Also was macht, was ermöglicht eine bestimmte Staatsform? Wer steht eine bestimmte Staatsform? Und warum wird diese Staatsform getragen? Und es gibt interessante Entwicklungen bei Foucault. Das ist, würde ich sagen, er macht so ein ziemlich genauer Kreis, ja, in seinem Denken. Was, glaube ich, im Grunde alle machen. Alle guten Denker machen so einen Kreis. Und ich glaube, er hatte Glück gehabt, diesen Kreis sozusagen noch vor seinem Tod mehr oder weniger zu verlängern, was jetzt deutlicher und deutlicher wird. Das heißt, wenn man die Frage stellt zunächst einmal, warum eine gewisse Staatsform sich etabliert hat, dann die erste Antwort, die man darauf bekommt, ist so etwas wie, weil Hitler hat so und so gehandelt, was es so und so gelaufen ist. Stalin hat es geschafft, ja, und andere hat es nicht geschafft. Ja, und das heißt, die Erklärung kommt aus dem Narrativ, aus einer Erzählung darüber, welche kontingente, zufällige, rein historische Ereignisse dazu geführt haben, dass eine gewisse Macht sich etabliert hat. Hat sie sich etabliert, dann sagt man, sie überträgt ihre Machtbefugnisse nach unten. Das heißt, hat sich zum Beispiel ein stalinistischer Staat, ein kapitalistischer Staat, wie auch immer, ja, ein Staat etabliert, das bedeutet, dass es steht in der Machtzentrale. Und diese Machtzentrale sozusagen agiert, wie die katholische Lehre sagt, subsidiär. Das heißt, sie überträgt ihre Machtbefugnis nach unten, nach unten, nach unten und bildet im Endeffekt so eine Struktur, die es ermöglicht, diese Macht zu verwalten. Und wenn man die klassische politische Lehre untersucht oder Lehre über die Macht, dann gibt es diese zwei Hauptfragen. Das heißt, wie bekommt man die Macht in eigene Hände? Also wie kann man die Macht bekommen? Das ist die machiavellistische Frage, das ist die leninistische Frage. Und die zweite Frage ist, wie überträgt man, wie sozusagen bildet man eine Verwaltung, die effektiv es leisten kann, diese Macht durchzusetzen und vom Zentrum zu übertragen. Also das ist eine Erklärung, die eine gängige war, die immer eine gängige war, die eine beherrschende war, die plausibel zu sein scheint auf den ersten Blick, die aber einen gewissen Mangel hat. Die ist gewissermaßen zutiefst unphilosophisch. Ja. Die ist unphilosophisch, weil sie die Macht als als etwas völlig Kontingentes und Abhängiges von politischen und historischen Prozessen nimmt. Und irgendwie die Frage nicht beachtet oder die Frage nicht beantwortet, die eine philosophische ist. Was sind überhaupt die Voraussetzungen, und zwar immer geltende Voraussetzungen, dass eine Macht sich überhaupt als Macht etablieren kann? Ja, das heißt, jeweils wird eine Macht etabliert, sie setzt sich durch in Außenpolitik und auch in Innenpolitik. Aber was bedeutet das, die Macht? Ja, was bedeutet das, dass die Macht sich durchgesetzt hat? Wir müssen Kriterien haben, wir müssen Strukturen haben, wir müssen Umfeld haben, in dem so etwas wie eine Machtausübung, Machtanerkennung, Machtfunktionieren überhaupt erst möglich. Das heißt, jenseits einer historischen Betrachtung der Machtentstehung und Durchsetzung müssen wir darüber nachdenken, was eigentlich die ewig bleibende, strukturell bleibende Voraussetzungen geben soll in der Gesellschaft von Anfang an, damit so etwas wie eine Macht überhaupt entstehen kann, ja, und anerkannt werden kann, funktionieren kann. Und das ist die Problematik von Gramsci, ja, der das zunächst einmal atheistisch gemacht hat und die Franzosen nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem Althusser und Foucault, also diese beiden, haben angefangen, systematisch darüber nachzudenken, was sind die Voraussetzungen für die Machtentstehung, die Machtdurchsetzung im Allgemeinen. Und die erste Antwort, die Foucault gibt, gleichzeitig eine selbstreflexive, selbstkritische Reaktion darauf, ist, dass zumindest in der Moderne, das ist die Rationalität und die Wissenschaft, das ist die Voraussetzung für Macht. Und zwar insofern, dass man, wenn man sagt, das ist wissenschaftlich bewiesen, das ist nicht bewiesen, das bedeutet, dass Macht erstens eine Grundlage für die Macht liefert, indem man sagt, sie sind irrational, ich bin irrational, ich habe das Potenzial, sozusagen zur richtigen Entscheidung zu treffen. Aber vor allem diese Unterscheidung zwischen rationalen Aussagen oder wissenschaftlichen Aussagen und nicht wissenschaftlichen Aussagen ist selbst nicht rational. Das ist die erste Position. Das heißt, das ganze System ist rational, Macht ist rational, Wissenschaft ist rational. Wir sind trainiert von Anfang an zwischen rationalen, vernünftigen Aussagen und unvernünftigen Aussagen zu unterscheiden. Aber diese Unterscheidung selbst entzieht sich der Vernunft, weil die Vernunft wird etabliert durch diese Unterscheidung erst. Und so kommt er zu seiner ersten Einsicht, dass die Quelle der Macht ist die Unterscheidung zwischen Normalität und Wahnsinn. Das heißt, an dem Moment, an dem wir unterscheiden zwischen dem, was normal und akzeptabel ist, und zwar auf allen Ebenen des Benehmens, auf der intimsten Ebene und auf der alltäglichsten Ebene, wenn wir sagen, ja, der ist zuverlässig und verhält sich normal, der ist ja kompetent und mit dem kann man reden, der ist aber verrückt, mit dem kann man nicht reden. Ja, mit dem kann man nichts anfangen. Und ja, es passiert, es findet eine Selektion statt. Und zwar, es findet eine Selektion statt auf einer sehr, sehr primären Ebene, einer ursprünglichen Kodierung und einer ursprünglichen Unterscheidung zwischen einem gesellschaftlich akzeptierten und nicht akzeptierten Benehmen. Wenn ich aber auf diesen ganz emotionalen, ganz unmittelbaren Ebene diese Unterscheidung getroffen habe, dann habe ich erst eine Basis geschaffen, auf der alle anderen Hierarchien, alle anderen Selektionen und alle anderen Machtstrukturen, die diese Selektionen vollziehen, etablieren kann. Also wonach Foucault zunächst einmal sucht und was es zu einem Programm macht, in der Theorie der Sexualität, in der Theorie des Wahnsinns, de la Folie, das ist ja eben diese primäre Unterscheidung zwischen akzeptiert und nicht akzeptiert. Damit kehrt er das, und zwar zu Recht, würde ich sagen, diese Figur des Konformismus um. Ja, das heißt, er sagt nicht, es gibt zunächst einmal eine Macht und dann ein konformistisches Verhalten in Bezug auf diese Macht, ein Mitläufertum. Sondern er sagt, es gibt zunächst einmal ein Mitläufertum, es gibt zunächst einmal einen Konformismus, dann erst kommt die Macht, die auf der Basis dieses Konformismus aufgebaut wird. Das heißt, der Konformismus ist ja ursprüngliche Konditionierung. Die Menschen tendieren von Anfang an dazu, konform zu sein. Das heißt, sich gewissen Regeln und Prozedere zu unterwerfen. Es gibt kein Zusammenleben ohne dieses Unterscheiden zwischen Wahnsinn und Rationalität, zwischen akzeptierten und nicht akzeptierten Benehmen. Und diese Unterscheidung ist aber historisch und kontingent. Und Foucault behält sozusagen diese Dimension der Kontingenz und des rein historischen, indem er sagt, zu verschiedenen Zeiten und verschiedenen Umständen sind die Kriterien doch unterschiedlich. Das heißt, diejenigen, die in einer Gesellschaft als wahnsinnig gelten, gelten in anderen Gesellschaften als staatstragend. Ja, zum Beispiel diejenigen, die wir einsperren heute in der psychiatrischen Kliniken, in der biblisch geprägten Kultur, gelten als heilige und Propheten. Ja, und so sortieren wir und selektieren wir nach unterschiedlichen Regeln zu unterschiedlichen Zeiten. Das war eine Theorie, die eine so durchschlagende Bedeutung hatte, weil Foucault etwas zusammengebracht hat, was früher in der Form nicht zusammengebracht worden war. Das heißt, die Reflexion über die Macht und die Reflexion über die eigene Machtposition als Intellektuelle. Das war wirklich eine Entdeckung damals. Weil der Intellektuelle hat sich immer verstanden, oder Künstler hat sich immer verstanden, als in der Opposition. Jeder Intellektuelle hat sich immer verstanden als alternativ denkende oder alternativ fühlende. Er war immer äußerlich zur Macht. Ja, das Herz schlägt immer links. Ja, und der Intellektuelle ist immer aufsässig, ja, ist immer alternativ, ist immer independent. Nun, das ist der Mythos bis Foucault. Ich glaube, die eigentliche Revolution, die Foucault in diesem Buch vollzogen hat, das ist die Revolution im Verhältnis des Intellektuellen zu sich selbst. Nämlich hat gesagt, was Intellektuelle die ganze Zeit tut, und das ist im Grunde seine eigentliche Tätigkeit, er unterscheidet zwischen dem, was intellektuell ist und dem, was nicht intellektuell ist. Ja, der Intellektuelle ist derjenige, der weiß, was intellektuell ist und was nicht intellektuell ist. Und das ist die Machtbasis schlechthin, diese Unterscheidung. Das ist sozusagen, das ist völlig irrational. Also selbst nicht reflektiert und nicht intellektuell. Und zweitens, es ist die Macht. Das heißt, die Macht über die Imagination, die künstlerische Macht, ja, die intellektuelle Macht, die Macht der Sprache, die Macht des Bildes, sind sie Mächte wie jeder andere. Es gibt keine Unterscheidung zwischen einer bösen Macht, also institutionalisierten Macht, die auf einer Repression sich gründet, und einer guten Macht, eines Einverständnisses mit einer intellektuellen Aussage oder mit einem Bild als einem großartigen oder genialen Bild und so weiter. Das heißt, jede Macht ist Selektion, jede Selektion ist Macht. Und wenn ich sage, der ist ein richtiger Intellektueller und der ist doch verrückt, ja, dann ist es eine Aussage, auf der man das Stadt baut dann. Und das war eine tiefe Erschütterung im Selbstbewusstsein des Intellektuellen, vor allem des amerikanischen Intellektuellen. In Frankreich war es mehr oder weniger offensichtlich, ja, und wurde sozusagen sofort hingenommen, weil in Frankreich gab es schon eine lange Tradition, eine solche Diskussion, 20, 30 Jahre, aber in Amerika war es völlig unbekannt. Und amerikanische Intellektuellen haben sich immer als unabhängige und sozusagen gegen die American Way of Life und als Alternative verstanden, insbesondere in den 50er, 60er, 70er Jahren. Und da war sozusagen Foucault für sie ein richtiger Schlag. Ja. Und ich habe zum Beispiel, als ich in Harvard war, das war vor 3 Jahren, ja, ich habe eine Rorty gehört, der nach wie vor erschüttert war und hat gesagt, der Foucault hat uns vergiftet und amerikanischen Dream zerstört und die Rolle amerikanischer Intellektuellen in Frage gestellt. Und im Grunde sehr nationalistisch reagiert. Er hat gesagt, wir Amerikaner, diese französischen Krankheiten, ja, sozusagen müssen wir abwehren, müssen wirklich verstehen, dass es gute Intellektuelle gibt, die Gutes wollen, ja, und nicht diese furchtbare, wie in Frankreich. In Frankreich sind sie alle verrottet und dekadent, aber bei uns, bei Amerikanern, ist es noch nicht so. Wir haben so wie Whitman und Emerson und so, wir haben sozusagen richtige Träumer, die von Guten geträumt haben und nur von Guten. Und wir wollen sozusagen diese Skepsis nicht zerstört werden. Das heißt, diese Erschütterung, dass dieses Buch von Foucault war, war unglaublich groß, vor allem in Amerika, und sehr spürbar, das ist etwas, womit man nach wie vor ringt. Ja. Noch hat Foucault dieses Buch geschrieben, und gerade übrigens in Amerika trifft das so, ich erinnere mich das habe ich so gespürt. Ich habe Jameson damals kennengelernt, und der war absolut in Anwog als führender amerikanischer Linksintellektuell in den 80er Jahren. Und er hat so ein Haus irgendwo, ich weiß nicht, ich habe vergessen wo. Und sein Assistent hat mir gesagt, da leben nur die Reichsten und nur Marxisten. Das war eben das, was gleichzeitig bestimmte diese Exklusivität, ja, eine gewisse intellektuelle Position, eine gesellschaftliche Exklusivität, das ist genau das, was lange Zeit nicht reflektiert worden war, aber an dem Moment, an dem sozusagen, das war der Wunderpunkt, und da Foucault das reflektiert hat, war sofort sozusagen Erschütterung auf einmal. Nun hat er das geschrieben und seinen Ruhm erlangt, ist er irgendwie objektiv geworden. Also wenn man weiter Le Moller Shows liest, also Ordnung und Dinge, ja, wenn man diese ganzen Geschichten über Archiv liest und so weiter und so fort, die sind sehr, sehr interessant und sind besser vielleicht. Eigentlich sind sie besser. Auch als das Buch über Wahnsinn, besser geschrieben und besser durchdacht. Auch Sylvie Pinier ist ein großartiges Buch. Die haben alle einen gewissen Mangel. Und zwar einen fundamentalen Mangel. Die haben nicht diese Einheit zwischen Reflexion und Selbstreflexion mehr vorzuweisen. Das heißt, Foucault beginnt als richtiger Soziologe und Kulturwissenschaftler sich mit der Institution auseinanderzusetzen und sie zu beschreiben, sie zu analysieren und so weiter, ohne wirklich konsequent die Frage zu stellen nach Position des Intellektuellen. Er tut das zwar, aber in kurzen Essays oder Interviews, die übrigens jetzt in versammelter Form auf Deutsch erschienen sind. Dieses Buchlein ist sehr lesenswert, aber er macht das in großen Büchern in dieser radikalen Form nicht. Oder er wiederholt nur das, was er in seinem ersten Buch geschrieben hat. Und ich glaube, irgendwann hat er das gespürt. Und diese Reflexion über die Sexualität, die sicherlich nicht so gut ist, ja, auf der anderen Seite, wie seine früheren Bücher, aber es ist interessant, weil er versucht hat, dann wieder zu dieser Einheit zurückzukommen und nicht nur die soziale Situation zu reflektieren, sondern seine eigene ja auch. Gleichzeitig. Also diese zu dieser Einheit der Selbstreflexion und Reflexion zurückzufinden. Und da muss man ganz klar sehen, dass er ein bekennender Homosexueller war. Und ich denke, das ist ja eine Dimension, die sehr wichtig ist, um das Buch wirklich, die Texte zu lesen. Weil er mit einem Zusammenhang beginnt, der sehr systematisch untersucht worden war bei Plato. Er sagt das nicht vielleicht so direkt, aber es ist die platonische, es ist durch und durch eine platonische Fragestellung. Das ist die Fragestellung, inwieweit, was passiert im Verhältnis zwischen Wahrheit und Sex. Sagen wir so, ist der Sex von Wahrheit vergiftet oder ist Wahrheit von Sex vergiftet? Und kann man sozusagen eine Möglichkeit finden, beides zu einem gewissen Anklang zu bringen? Denn in der philosophischen Gesellschaft von Athen, in dem diese ganzen Gespräche, philosophische Gespräche geführt worden waren, und das war ganz klar ein homosexuelles Milieu, aus dem die Philosophie als Philosophie entstanden ist. Ja, das muss man ganz klar sehen, dass die alle waren bekannte Homosexuelle. Und diese Verhältnisse, die sie miteinander hatten, ja, haben auch ihre Strategien, philosophische Strategien, weitgehend beeinflusst. Irgendwann beginnt Plato darüber nachzudenken, was es bedeutet, gleichzeitig intellektuelle und sexuelle Beziehungen zu haben. Ist es gut, ist es schlecht? Kann man sagen, dass die Sexualität, wie die Christen ja das später praktiziert haben, verdrängt werden muss oder ausgeschlossen werden muss, damit die reine Wahrheit siegen könnte? Oder soll man umgekehrt die Wahrheitsfrage eigentlich nicht mehr stellen und sich dazu bekennen, dass die ganze Begeisterung ist nicht für die Wahrheit, sondern für die Schönheit des Geliebten? Ja. Oder umgekehrt? Also wer auch immer, diese Frage der einer intimen, einer sehr ursprünglichen Vermischung zwischen der Strategie des Gesprächs, des Wahrheitstragenden oder Wahrheitsfindenden Gesprächs auf der einen Seite und Strategie der persönlichen Liebesbeziehungen und sexuelle Befriedigung, dass sie irgendwie zusammen praktiziert worden waren und die gleichen Strategien waren das dann. Das ist wirklich die Frage, die Plato stellt. Und wir haben, als ich versucht habe, sozusagen platonische Plato zu kontextualisieren und darüber zu sprechen, wir haben auch darüber gesprochen, dass Plato beide Kritiken verwirft, letztendlich. Das heißt, er lässt bestimmte Helden seine Dialogen sagen, Wahrheitsfindung ist unmöglich. Im Grunde, Sokrates, täuscht du dich, ja? Wenn du meinst, du tust etwas Gutes bei deinen Schülern. Im Endeffekt suchst du nur Befriedigung und bewunderst die Schönheit sozusagen deiner Lieblinge und sie bewundert dich und du musst sozusagen eingestehen, dass es halt so ist, ja? Und falsche Anspruch einfach sozusagen aufgibt. Und die anderen sagen umgekehrt, sozusagen die Wahrheit muss triumphieren und man muss sozusagen zur Enthaltsamkeit finden. Und die beiden Positionen wird verworfen von Plato und er verkündet die Lehre einer Einheit zwischen Wahrheit und Begehren, indem er sagt, im Grunde, dass das Begehren letztendlich nichts anderes ist als Suche nach der Wahrheit. Das heißt, Begehren ist keine Opposition zur Wahrheit, sondern sexuelles Begehren ist von Anfang an von einer sozusagen Wunsch nach dem richtigen Leben geführt. Das heißt, was wir eigentlich suchen in der Liebe oder im Begehren, ist das richtige Leben. Und das richtige Leben, die Antwort, was das richtige Leben ist, das ist die Antwort, die letztendlich Philosophie uns gibt. Und das bedeutet, dass sexuelles Begehren von Anfang an Philosophie gerichtet ist. Ja? Philosophie ist schon grundsätzlich eine Liebe zu Sophia, ja, nicht wahr? Ist schon, erstens ist die Philosophie von Anfang an sexualisiert, weil der Philosoph eben ein Liebender ist und er liebt die Wahrheit. Alle anderen lieben eigentlich auch die Wahrheit, aber wissen es nicht. Ja. Und deswegen täuschen sich. Ja. Also Sexualität ist eine Kombination aus Liebe zur Wahrheit und Täuschung. Und zwar notwendigerweise entstehende Täuschungen. Und die absolute Befriedigung wird dann erreicht, wenn sozusagen das Sexuelle und die Liebe zur Wahrheit zu einer Erfüllung, zu einer Einheit kommen in der Figur des Philosophen. Nun, diese Reinterpretation als Philosophie, als eine Form des Begehrens auf der einen Seite. Nicht eine Form des Wissens, sondern eine Form des Begehrens. Was eigentlich die Geburtsstunde der Philosophie darstellt. Und auf der anderen Seite die sozusagen die Intellektualisierung der Liebe. Dass die Liebe eigentlich, die Liebe letztendlich der Ordnung ist, ja, sozusagen die Liebe ist, was man eigentlich begehrt, ist die Ordnung, ja, man begehrt das Richtige, man sucht nach der Richtigen, so wie die Frauen sagen, ich habe den Richtigen noch nicht gefunden, ja. Das ist im Grunde eine so platonische Aussage, ja, das heißt, man sucht nach dem Richtigen, ja, im weitesten Sinne des Wortes, und das bedeutet, dass man sucht letztendlich ausschließlich nach der Wahrheit. Wir haben also diese zwei Komponenten in Plato direkt angesprochen, das heißt das Begehren und die Wahrheit. Es bleibt Macht. Ja. Na gut, die Machtfrage stellt sich in homosexuellen Beziehungen anders als in heterosexuellen, ganz, ganz offensichtlich. Nämlich bestimmte heterosexuelle Beziehungen legen eine, zumindest auf den ersten Blick, suggerieren eine gewisse Rollenverteilung, ja, zwischen Mann und Frau. Das heißt, die Machtfrage als sexuelle Praxis, also Machtfrage in der Praxis der Sexualität, stellt sich nicht mit dieser radikalen Konsequenz wie in einer Sexualität unter der Gleichgeschlechtlichen, wo man aus der Situation der Gleichheit ausgeht. Ja, und eine grundsätzliche Situation der Gleichheit ausgeht. Diese ursprüngliche Situation der Gleichheit, plötzlich erscheint die Machtfrage, also steht die Machtfrage in einer anders als es in heterosexuelle Beziehungen. Das heißt, ein gewisser sozusagen Verweis auf die Natur, so man sagen kann, es gibt sozusagen naturgegebenen weiblichen und männlichen Rollen, in die man sich automatisch einfügt, und auf dieser Ebene wird die Machtfrage erledigt. Ja, zunächst einmal. In der Praxis, im Praktizieren der Sexualität. Diese Entschuldigung gibt es ja in homosexuellen Beziehungen nicht. Und so stellt sich die Frage für Plato nach der Grausamkeit des Lehrers in Bezug auf in eine Liebesbeziehung und gleichzeitig philosophische Beziehung. Er thematisiert in einigen seiner Dialogen die Grausamkeit des Lehrers in Bezug auf die Schüler und die Grausamkeit des Schülers in Bezug auf den Lehrer. Das heißt, inwieweit eine Gewaltanwendung und eine Machtausübung möglich sind. Und zwar bei dem Lehrer, indem er sich auf seine Weisheit beruft, und bei einem Schüler, indem er auf seine Jugend und Schönheit beruft. Beide können grausam sein und Macht ausüben und der anderen terrorisieren in einem sehr komplizierten Spiel zwischen Befriedigung und eben Grausamkeit. Nun, wir sind in einer Situation, und das ist die Situation von Tim Butler im Grunde, ständig sozusagen im Hintergrund hat, ich würde das nennen, Homosexualisierung der heterosexuellen Beziehung. Die Gleichstellung der Frau, ja, nicht wahr, hat auch bestimmte sexuelle Konnotationen. Ja, nicht wahr. Das Problem ist heute, dass indem die reproduktive Funktion, ja, und damit verbundene Ausrichtung auf ein Ergebnis, also Ergebnisorientiertheit der Sexualität, im Grunde nicht mehr notwendig zu sein scheint. Sind uns gleichzeitig, die Frau ist gleichgestellt, sozial und sonst wie, wir haben sozusagen eine heterosexuelle Beziehung, sind parahomosexuell, ja, oder quasi homosexuell geworden. Und in diesem Sinne ist es möglich geworden, diese Analyse der Verbindung zwischen Sexualität, Macht und Wahrheitsstreben nach der Wahrheit wieder neu zu denken im größeren gesellschaftlichen Kontext. Nun ist es aber ganz klar, dass indem das Begehren von Anfang an als Streben nach der Wahrheit verstanden wird, also in klassischen Reflexionen darüber, bekommen wir einen merkwürdigen Selektionsprozess, erstens in der Sexualität und zweitens durch die Sexualität. Ja, das heißt, strebe ich nach der Wahrheit und denke ich, dass das Streben nach der Wahrheit gleichzeitig das Streben nach der Jouissance, ja, es gibt sozusagen eine gewisse Einheit zwischen, ich glaube, das war das Foucault war auch von Arbeiten seines Schülers Derrida auch sehr beeinflusst. Das heißt Phallologozentrismus-Theorie. Die Theorie, dass die Evidenz als philosophisch verstanden nichts anderes ist als Jouissance, als Befriedigung im sexuellen Sinne. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zwischen Logos und Phallos. Was wir erwarten, ist ein Zustand der Befriedigung. Und dieser Zustand der Befriedigung ist sowohl ein sexueller wie auch ein philosophischer. Ein Wissenschaftler strebt nach dieser Befriedigung genauso wie Liebhaber. Ja? Er strebt nach dem Zustand der Ruhe, ja, der Evidenz, so wie der Descartes sagt. Ja? Ich habe gesucht und dann Ruhe gefunden. Ja, ich war befriedigt. Ja. Da war die Evidenz, das war der Licht. Ja. Ich wurde plötzlich entspannt. Ja. Also diese ganze Metaphorik zeigt ja ganz eindeutig. Und Derrida auch zeigt, dass der Rousseau insbesondere der Vorgang der Masturbation und der Vorgang des Denkens im gleichen Begriffen beschreibt. Das heißt, wir haben hier eben diesen Zusammenhang zwischen Erlebnis der Evidenz und Erlebnis der sexuellen Befriedigung. Ich glaube, das ist etwas, wovon auch weitgehend Foucault beeinflusst wurde. Nun macht er aber eine gewisse Kehrt oder eine gewisse Figur da, die ja nicht interessant ist. Ja? Nämlich die ganze Geschichte der Sexualität, ja nicht wahr, heißt Souci de soi. Ja, auf uns. Das heißt die Sorge um sich selbst. Und das ist sehr interessant, weil Foucault, wie auch viele andere Autoren, nicht wahr, seine Generation. Auf der einen Seite im Hintergrund sicherlich eben Plato und Gramsci, auf der anderen, also Marx, ja, Freud und so weiter. Aber im Wesentlichen der französische Surrealismus der 30er Jahre und die ganze Theorie der Verschwendung, ja, des Untergangs von Bataille und viele andere, eigentlich auch von Sartre, eigentlich auch von Camus, wenn man es genau sieht. Also das war die ganze Generation, dachte ich, in einer Form oder anderen. Und gerade bei Genet und solchen Autoren aus homosexuellen Szene gibt es dieses Thema. Das heißt femme fatale oder homme fatale, ja, das sind die Figuren der französischen Imagination, nicht wahr? Auch im Kino und überall, im Grunde die wahre Liebe ist keine Liebe zur Vernunft und keine Liebe zur Ordnung und so weiter. Die wahre Liebe ist die Liebe zu verderben, einfach zu Selbstuntergang. Der Held eines französischen Films, eines französischen Romans dieser Zeit ist eben derjenige, der nach einer Frau sucht, ja, die ihn zugrunde richten könnte, ja. Und hat er diese Frau gefunden, dann freut er sich und verliebt sich in sie. Absolut, ja. Das ist diese L'amour unique et absolu von den Surrealisten und Breton geredet haben. Und warum ist sie unique et absolu? Weil sie zum absoluten Untergang und Tod und Selbstzerstörung des Helden führt. Ja. Die muss sozusagen absolut zerstören, damit keiner anderer kommt. Ja, nicht wahr? Er muss sozusagen seine letzte Chance ausspielen und untergehen. Und dann ist es die Liebe, dann ist es das Begehren. Das ist das, was wir wollen. Und die ganze surrealistische Bewegung und die ganze Männerwelt sozusagen in dieser Zeit ist eine ständige Suche nach einer Frau, die so einen Untergang liefert. Ja, nicht wahr? Das war diese berühmte Szene mit Galler und Dalí, ja, wo Dalí sozusagen vorgeschlagen hat, ja, seine Frau zu werden. Sie waren so ein Turm, ja. Und er hat gesagt, es wäre schön, ja, das Springen. Ja, und sie war in dieser Zeit eine Geliebte von Eloire, ja, die waren zusammen. Und sie hat gesagt, ja, machen wir. Springen wir. Und dann hat er einen Antrag gemacht. Das heißt, die Frau, die mit ihm zusammen in den Tod bereit ist zu gehen, obwohl sie eigentlich, das war der Weg zu finanziellen Erfolg in Australien und so weiter und so fort. Aber das wurde auch gleichzeitig gedacht als ein Weg ins absolute Verderben. Nur dieses absolute Verderben muss ich auch rentieren. Und das war auch bei allen Theoretikern des absoluten Verderbens Franzosen der Fall. Ja. Ich war sowohl Camus, Sartre, Bataille waren extrem erfolgreich. Ja. Na gut, es ist interessant, dass es eine Perspektive, die Foucault vermeidet. Man, und zwar dezidiert vermeidet. Und es ist interessant, warum. Übrigens, wenn man die Zeit, ich glaube, das ist zu wenig reflektiert, aber wenn man die Zeit betrachtet, in der Foucault diese Texte geschrieben hat, er hatte so eine Dreieckbeziehung gelebt, ja, nicht wahr? Grundsätzlich mit Hébert, ja, der gleichzeitig Geliebter war von Adjani. Und Isabelle Adjani ist Symbol einer Frau fatale, ja, Femme fatale, die Menschen ins Verderben bringt. Also das war die Rolle sozusagen der Konkurrenzen eigentlich bei Foucault. Ich denke, dass in dieser Dreierbeziehung, wo er der Philosophen gespielt hat, sozusagen der Sokrates, der Pariser Szene, und Adjani, die Femme fatale, es ist sozusagen daraus auch aus dieser persönlichen Konstellation zu erklären, warum er plötzlich Souci de Soi praktizieren will, wobei es interessanterweise es anders funktioniert hat, nämlich beide sind von AIDS gestorben, Jan und Adjani wurde nicht angesteckt und sie war so erschrocken, dass sie einen Zusammenbruch hatte und musste, weil sie auch Angst hatte, AIDS zu haben, hatte so psychische Zusammenbruch, musste 3 Jahre lang behandelt werden und dann funktioniert aber nach wie vor. Also ihr ist nichts passiert. Genauso wie vielen ihrer Heldinnen, ja, wobei die Männer sozusagen schon längst unter der Erde sind, sozusagen reisen sie in ihrem Auto nach wie vor durch die Straßen von Paris. Wie auch immer man diese Geschichte dann kontextualisiert oder diese Geschichte zur Kontextualisierung der Schriften von Foucault benutzt, wichtig ist, dass er plötzlich so eine Kehrtwendung macht und eigentlich wie Sokrates oder wie Platon versucht, zu einer neuen Einheit zwischen Macht, Wahrheitsliebe und Sexualität zu finden, als eine Form des Selbstdesigns. Ja? Dieses Souci de Soi ist die Frage, übrigens, das erinnert mich an einige andere Autoren, ein interessanter Text von einem auch homosexuellen Autoren, Jahrhundertwende, der praktisch in einem Essay über die Liebe die gleiche Antwort gibt wie Foucault im Wesentlichen. Wenn er gefragt wird, was ist der Sinn der homosexuellen Liebe oder der Liebe mit der Frau, also heterosexuelle Liebe ohne Kindwunsch, ja, oder jetzt heißt es Kindwunsch. Die Frage ist, was entsteht als Effekt einer solchen Liebe? Die Antwort ist im Grunde foucaultianisch. Er sagt, die eigene Form, die Form des eigenen Körpers. Das heißt, man schafft seinen eigenen Körper oder sein eigenes Image durch die Sexualität. Man gebiert nicht den anderen, sondern sich selbst. Man stylt sich in dieser Beziehung. Und das ist die Antwort von Foucault. Auch die Antwort auf der, sicherlich die Lacan'sche Frage. Ja. Lacan'sche Frage, Derridianische Frage, also die Frage, die damals sozusagen irgendwie in der Luft waren, was ist die eigene Form? Das heißt, ich kann alle Formen sehen, aber die eigene nicht. Nun, sagt Lacan, die eigene Form zu sehen, bedeutet sozusagen in den Spiegel zu schauen. In den Spiegel zu schauen, zu erkennen, wie ich aussehe, Da aber gibt es einen gewissen Bruch. Ein gewisser Bruch zwischen dem, was ich im Spiegel sehe und dem, was ich eigentlich erlebe. Dieser Bruch zwischen Spiegelabbild und dem eigenen Erlebnis des eigenen Körpers, das ist dieser Bruch, von dem sehr viel Bakhtin zum Beispiel geschrieben hat in den 20er, 30er Jahren. Das ist ein großes Thema des Surrealismus oder 30er Jahre insgesamt in Europa. Und das ist auch das Thema von Žižek, weil das Reale, von dem Žižek spricht, das ist sozusagen dieser abgespaltene Teil. Nicht im Spiegel nicht sozusagen zu betrachten, der Teil des eigenen Selbst. Nun, die Sexualität, würde ich sagen, in diesem Sinne, ist der Versuch einer Versöhnung zwischen Realen und Spiegel, würde ich das so sagen, bei Foucault strategisch gesehen. Das heißt, wenn ich nicht den kalten Spiegel sehe, sondern wenn ich meinen Körper und mich selbst erfahre durch den anderen, der kein Spiegel ist, sondern mein Sexualpartner, dann kann ich sozusagen um sich selbst kümmern, im Sinne einer solchen Herstellung der eigenen Form, die diese Spaltung überwindet. Letztendlich ist es auf eine sehr interessante Weise eine Rückkehr zu einem antiken Ideal der Selbsterschaffung durch die Wahrheitssuche. Also ich verwende strategisch alle drei Elemente, Sexualität, Wahrheit und Macht, so, dass ich im Endeffekt mich selbst erschaffe. Nicht den anderen und nicht den Dritten, nicht das Kind und nicht die Beziehung, sondern ich erschaffe meine selbst. Und zwar mich selbst, und zwar ich erschaffe eine solche Form, meine selbst, die ja diese kalte Widerspiegelung im Spiegel und der inneres Erlebnis meiner Körper diese Spaltung überwindet und eine Korrelation herstellt zwischen meiner Erfahrung im Außen und meiner Erfahrung im Inneren. Im Grunde ist die Sexualität nicht anders als die Herstellung einer solchen Korrelation. Ja. Und wenn ich diese Korrelation hergestellt habe, habe ich meine Form gefunden. Und in diesem Sinne ist ja sicherlich, sagen wir, jede Sexualität eine erweiterte Form des Masturbation. Ja. Das ist eine Beschäftigung mit sich selbst letztendlich nur und mit der Erschaffung der eigenen Form, bei der der anderen als Mittel letztendlich dafür dienen, mir diese Form zu geben, also für mich selbst diese Form zu finden oder mir selbst diese Form zu geben. Wobei wir gleichwertig sind, das heißt, so wie sie Mittel für mich sind, so bin ich Mittel für sie. Ja. Und in diesem Sinne gibt es eine gewisse Symmetrie, die ja dem Wunsch nach der Gleichberechtigung entspricht. Also plötzlich der Rückkehr zu einem durchaus antiken Ideal der Vollkommenheit, ja, und der Einheit zwischen Inneren und Äußeren.
Ja, aber ich meine, es geht ja nur unter der Voraussetzung, dass man glaubt, dass der andere nicht lügt.
Ich glaube nicht, dass das wirklich wichtige Voraussetzung ist, weil die Erfahrung der Lüge ist auch die Erfahrung der eigenen Form. Ja? Das heißt, inwieweit ich diese Lüge erkennen kann, weil sie auch wieder inszenieren kann, weil sie spielen kann. Das heißt, die Lüge ist auch eine Grenze unter vielen anderen. Ja, was ich in dieser Beziehung, was ich in diesem Diskurs, also was sind diese drei Elemente? Was verbinden sie? Ja? Sexualität, Gespräch, Diskurs und Macht. Das ist die Grenzerfahrung. Und die Grenzerfahrung wird hier als positiv gesehen, nicht als das, was mich einschränkt, Ja, nicht, was mich zwingt, sondern was mir gibt, die Möglichkeit, da ich fähig bin, mit dieser Grenze strategisch umzugehen und sie zu modifizieren, anders zu gestalten, anders zu erfahren, mir selbst eine gute Form zu geben. Also eine Form, mit der ich auch unter Umständen zufrieden sein könnte, ja, nicht wahr, einverstanden sein könnte. Das heißt, die Erfahrung ist nicht eine negative, wie im klassischen Surrealismus da oder so. Es ist nicht etwas, was mir nicht die Möglichkeit gibt, mich ins Ungewisse zu versetzen, in ein absolutes Abenteuer zu stürzen oder unterzugehen. Ich will das auch gar nicht, sondern ich habe eine sehr schwierige und subtilere Aufgabe. Ich will mir selbst meine Grenzen schaffen. Ja? Und will ich mir selbst meine Grenzen schaffen, will ich mir selbst eine Form geben, dann sind die Repression, Diskurs, Macht, Sexualität gerade in ihrer einschränkenden, auf den anderen verweisenden Funktion eigentlich eine Hilfe bei dieser Aufgabe, der Formgebung, bei Selbstdesign. Weil ich will, ist als Designobjekt, mich selbst zu einem Objekt zu machen, ja? Mir selbst Grenzen. Und zwar so, dass ich mich selbst gefalle. Ja, das aussieht. Und die Repression, die gesellschaftliche Repression und Machtausübung sind plötzlich ein Mittel für mich, eine solche Form zu finden, um mich selbst zu gefallen. Wir machen jetzt eine Unterbrechung, dann allgemeine Diskussion. In 40 Stunden fällt das.